Hallo und herzlich willkommen zu den Dachbodengesprächen. Wir sind hier auf meinem schönen Dachboden. Ich bin Saskia.
Und ich bin Sandra und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Ja, total.
Folge 9. Völlig im Arsch vom Kopfchaos. Wenn ADHS in die Erschöpfungsdepression rutscht. Ja.
Ich lache immer, wenn du fertig bist.
Ja.
Ist mir immer aufgefallen.
Genau, wir freuen uns erstmal wieder da zu sein.
Ja.
Ich wieder mit voller Kraft voraus. Sandra diesmal so ein bisschen mit halber Kraft voraus.
Ah, ich habe eine ganz sexy Stimme.
Ja.
Ein Erotikbuch könnte ich jetzt ein. Erotik, Audible, Hörbuch, mein Gott. Hörbuch heißt
Audible.
Es. Ja. Oh. Audible. Audible.
Sandra, bei Orde.
Oh Gott.
Ja. Also, genau. Wir wollen uns heute mit diesem Thema Erschöpfungsdepression beschäftigen. Dazu muss ich vielleicht als erstes mal therapeutisch einordnen.
Ja, das wäre
den Begriff Erschöpfungsdepression gibt es natürlich diagnostisch nicht, sondern das wäre dann einfach eine Depression. Aber ich finde den Begriff trotzdem griffiger in Bezug auf depressive Symptomatik, die aus einer ADHS-Symptomatik raus entstehen kann.
Ist ja auch ein gängiger Begriff, oder? Also finde ich jetzt, klingt jetzt nicht so völlig fremd.
Nö, also ich glaube, wenn ich mit PatientInnen reden würde, würde ich das schon auch Erschöpfungsdepression nennen, weil das schon ein bisschen sowas Beschreibendes hat.
Mhm.
Ne? Und vor allem auch schon ein bisschen mitbeschreibt, dass die Depression, also woraus die Depression entstanden ist.
Ja.
Ne? Dass das eine aus der Erschöpfung entstehende Depression ist. Also eigentlich eine Depression, die aus einer häufig langen Überforderungssituation entstanden ist, wo einfach zu hoch gedreht wurde, zu viel Regulation, Energie gezogen hat, zu wenig Unterstützung vielleicht auch da war, zu wenig Struktur und so weiter. Da können wir jetzt ja gleich nochmal genauer eingehen drauf. Nur finde ich das erstmal wichtig zu sagen, okay, die Diagnose ist natürlich wieder nicht die Erschöpfungsdepression in dem Sinne. Ne? Also da gibt es keine Diagnose, wenn man das ICD-10 oder dann demnächst das ICD-11 aufschlägt, die dann so heißt.
Ja, okay.
So. Das heißt, man kann nicht zum Arzt gehen und sagen, ich habe eine Erschöpfungsdepression, dann guckt er erstmal ein bisschen schräg und sagt so, Wobei ich glaube, der weiß dann auch, was man meint.
Ja.
So. Aber es nur der Korrektheit halber ist das nicht ist das keine Diagnose in dem klassischen Sinne.
Mhm. Okay.
Unterscheidet sich aber tatsächlich in der Ausgestaltung, was die Symptome angeht, jetzt nicht signifikant von dem, was ich jetzt zum Beispiel als depressive Episode diagnostizieren würde. Ne, das heißt, so geprägt von dann sozialem Rückzug, vielleicht Schlafproblemen, vielleicht verminderter Appetit, vielleicht gesteigerter Appetit, die Stimmung ist runter, das Gefühl, nicht mehr klarzukommen, ne, alles ist zu viel.
Völlige Sinnlosigkeit.
Ja, vielleicht auch sowas wie eine Leere, ne,
ja.
Alles zu
Morgens
viel.
Morgens schon Augen auf und so.
Ja.
Eigentlich schon völlig im Eimer.
Eigentlich ist der Tag schon jetzt zu viel.
Genau.
So.
Genau. Augen auf, oh Gott.
Genau. Anstehende Interaktion mit anderen möchte man am liebsten vermeiden.
Ja.
Konzentration ist noch schwieriger, als sie ohnehin schon ist. Aber das sind tatsächlich alles sehr klassische Depressionssymptome. Die hat jeder andere auch bei Depression.
Die Ursache ist halt dann.
Genau, die Ursache. Anders. Ich möchte jetzt nicht das Wort Burnout benutzen, eigentlich. Ich habe es jetzt aber trotzdem gesagt, weil Burnout ist ja eigentlich, sag ich mal, eine Systematik, die sich insbesondere auf berufliche Situationen bezieht.
Mhm.
Ne? Insofern trifft es das definitionsmäßig nicht.
Und ist das nicht auch oft mit mehr körperlichen
Burnout-Geschichten
oder meine
ja,
ich das
wobei
jetzt
das kann ja durchaus
so Tinnitus und so Geschichten.
Ja. aber das kann ja bei, theoretisch bei einer Erschöpfungsdepression könnte das auch auftreten.
Ach so, okay.
Dass da, je nachdem, wie jemand reagiert, könnte ich mir auch bei einem ADHSler sehr gut eine vordergründig sehr erstmal physiologische Symptomatik, somatische Symptomatik vorstellen. Ne? Mhm. Also mit eben Ohrensausen oder Tinnitus, das ist sicherlich ein ganz, ganz klares Warnsignal. Das sollte man immer als Warnsignal nehmen, egal was man hat in seinem Leben, auch wenn man nicht ADHSler ist, wenn man Tinnitus auf einmal kriegt, ist das schon ein Anzeichen, dass man da gerade wahrscheinlich in einem sehr starken Stresserleben war oder ist.
Okay.
Na? Wenn man dann sowas hat wie Schwindel, eben wie gesagt, hatte ich ja gerade schon gesagt, Appetitsteigerung, Appetitverlust. Ist ja auch was Physiologisches eigentlich. Hat ja jetzt auch erstmal nichts mit der Psyche zu tun, erstmal so vordergründig, aber ist trotzdem ein sehr, sehr typisches Symptom. Entweder das eine oder das andere eben gepaart mit Gewichtszunahme oder Gewichtsabnahme. Es gibt Leute, die unter so einer depressiven Entwicklung massiv zunehmen. Es gibt Leute, die unter einer depressiven Entwicklung massiv abnehmen. Relativ schnellen Zeiträumen.
Mein Mann hat gesagt, ich soll nicht so oft machen. Versuche ich gerade ganz arg zu unterdrücken. Ich glaube, man merkt es mir an, weil du guckst mich so an. So. Warum tut sie nichts?
Keine Reaktion. Ich brauche aber noch ein bisschen Tätscheln von meinem Köpfchen.
Der ADHSler braucht aber ein bisschen
Tätscheln.
Ein bisschen Zuwendung und mache ich das jetzt gut?
So, an den Sebastian. Ich brauche ein bisschen Kopftätscheln. Die Sandra darf weiter machen.
Ja gut, haben wir das jetzt auch geklärt. Ich mache das jetzt einfach so weiter.
Ist das denn so?
Was?
Dass du ständig machst? Also mir ist das gar nicht aufgefallen.
Ich habe das Bedürfnis, immer zu machen, weil ich das einfach, ich finde das gut, wenn man bestärkt wird, wenn jemand was sagt und man denjenigen bestärkt, indem man ihm zustimmt. Oder aber wenn ich denke, das verstehe ich jetzt nicht oder sowas, dann sage ich ja auch was.
Ja.
Und wenn ich aber so gar nichts sage, dann habe ich immer das Gefühl, du guckst mich dann an und denkst so, warum sagt sie nichts?
Ja, du siehst mich jetzt auch gerade schwer irritiert, weil glaube ich, wenn du redest, sage ich doch auch ja oder
Ja, ich hab dem Sebastian auch gesagt, das ist doch aber normal. Ja. Ich glaube, das war aber auch diese eine Folge, wo wir wieder mal irgendwie was falsch eingestellt hatten. Und er meinte irgendwie, von links kam die eine Stimme und von rechts kam die andere. Ich kann auch sein, dass das in der Folge war, wo er das gesagt hat. Ihm ist es dann anscheinend irgendwie speziell nochmal verstärkt aufgefallen, dass ich sehr gerne immer so sage. Aber ich finde das okay, weil ich lerne ja hier auch ganz viel und ich denke, die Leute, die uns zuhören, lernen auch ganz viel und ich finde das bestärkend.
Ja,
also sprich ist
ja,
weiter.
Ist ja so eine klassische therapeutische Intervention.
Ja.
Ich sage sehr oft in Sitzungen,
Ja, das will man doch auch hören, oder?
Das impliziert ja irgendwie, ja, das geht in die richtige Richtung. Ich höre zu,
genau,
ich verstehe.
Ich verstehe.
Genau.
Ja. Ja, ich finde das gut. So, bis jetzt, raus. Wir machen das ja so wie immer. Fertig.
So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Da würden jetzt wieder die etwas auf der zwanghaften Seite stehen, sagen, mein Gott, könnt ihr mal ein bisschen irgendwie fokussiert an einem Thema bleiben? Nein, können wir nicht so gut. Aber gut, wir gehen jetzt wieder zurück. Wo waren wir denn stehen?
Wir waren bei den körperlichen,
genau. Da können natürlich tatsächlich auch diese ganze Vielzahl von Magen-Darm-Problemen, Durchfall, Verstopfung, Magenschmerzen, Übelkeit, unter Umständen auch sowas wie Herzstolpern, besonders gern genommen bei Frauen.
Ich wollte gerade sagen, Herzstolpern kenne ich auch gut. Ja?
Solche Sachen sind auch immer ein sehr, sehr, bei Frauen gerade, sehr großes Anzeichen von Stress.
Mhm.
Auch eins, was häufig viel Angst macht.
Hm.
Ne? Und dann macht das wieder die Angst wieder neuen Stress.
Ich wollte gerade
so. Und dann sind wir da relativ schnell in einem wunderschönen Teufelskreis.
Ja.
Sodass eben am Anfang steht vielleicht eher sowas wie diese Symptome. Dann wird es halt immer mehr. Man versucht weiter irgendwie alles im Griff zu behalten, weiter hoch zu powern, weiter nicht aufzufallen. So, und dann wird das alles immer stärker und irgendwann crasht das dann in so eine depressive Geschichte.
Ja.
Aber meistens ist tatsächlich, ich würde schon sagen, dass solche somatischen Geschichten auch bei ADHSlern, die dann, weil das ist, sind einfach auch klassische Stresssymptome. Hm. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass so eine in Anführungsstrichen Erschöpfungsdepression vor allem aus einer unter Umständen jahrelangen, manchmal monatelang, aber bei den meisten wohl eher jahrelang Überforderung auf einer emotionsregulatorischen Ebene, auf ständiger Hyperfokus, auf ständigen Masking, ja, sich kontrollieren, anpassen, versuchen nicht aufzufallen, dass das daraus dann eben mit der Zeit entsteht. Und dem stehen ganz, ganz oft da auch körperliche Symptome vor. Mhm. Können aber auch während einer Depression auftreten. Das nennt sich dann so verdeckte, lavierte Depressionen. Also manche Leute kommen eigentlich zum Arzt und sagen, ich kann nicht mehr, mein ganzer Körper, und ich bin irgendwie überhaupt nicht mehr und ich kann gar nichts mehr.
Ja.
So, da steht ganz häufig eine Depression hinter, die sich dann sehr körperlich ausdrückt. Da muss man immer sehr, sehr genau hingucken. Mhm. Da gibt es wirklich ganz häufig so psychosomatische Zusammenhänge. Mhm. Das heißt dann nicht, dass die körperlichen Symptome eingebildet werden, aber die stehen dann sozusagen im Vordergrund, und diese psychischen Symptome, die das eigentlich antreiben, sind der Person gar nicht bewusst.
Okay.
Und Ärzten im ersten Moment natürlich häufig auch nicht, weil da muss man ja auch erstmal abklären. Finde ich auch grundsätzlich richtig. Mhm. Ne? Man darf natürlich nicht immer direkt sagen, nee, ja, das ist garantiert Psycho. Ja. Ne? Das ist nur die Psyche. Ne?
Ja, ja.
So. Vor allem, ganz ehrlich, nur oder überhaupt in die Richtung zu sagen, das ist doch nur Psyche.
Ja, ja, ist schon Quatsch.
Ja, finde ich, ist ja für sich genommen schon Quatsch. Und impliziert ja den Leuten dann auch wieder, wenn die dann vor mir sitzen irgendwann.
Ja.
Ja, ich darf deswegen jetzt mich aber nicht krank schreiben lassen. Ich stelle mich ja nur an.
Genau. Ist ja gar nicht so wichtig alles.
So, wo ich dann immer sage, hallo, das ist eine Diagnose, die es hier in diesem Diagnosewerk, das sich ICD-10 nennt, gibt.
Ja.
Und das ist ein Grund, mit dem man auch krank geschrieben werden kann.
Bloß weil man nicht blutet, heißt es ja nicht, dass man nicht krank ist.
So. Oder ein gebrochenes Bein hat, oder?
Genau.
Oder so. Oder, ja. Oder einen Influenza A. Wobei ich das auch keinem wünsche.
Nee. Ich finde das immer schwierig. Ich meine, du kannst das besser, weil du es einfach weißt und gelernt hast. Ich finde immer diese Abgrenzung, was ist jetzt eigentlich eine Depression? Also ich bin da irgendwie so ein bisschen immer, bei mir ist das nur einmal diagnostiziert worden und das war in der Schwangerschaft. Aber auch da hätte ich nicht sagen können, was genau macht das jetzt aus, bloß weil es mir schlecht ging oder weil ich jeden Tag geheult habe, wo diese Abgrenzung an sich ist ja immer irgendwie verschwommen wahrscheinlich, ne?
Also wir unterscheiden ja unterschiedliche Schweregrade von Depressionen, also leichte, mittelgradige und schwere. Bei den schweren wird nochmal differenziert zwischen Depressionen mit psychotischen Symptomen und ohne psychotische Symptome. Die Schweregrade, die bestimmen sich durch die Anzahl der vorhandenen Symptome. Also da müsste man theoretisch auch als Psychotherapeutin anfangen, Symptome zu zählen. Hm. Also zu gucken, ist das jetzt, sind aus dieser Kategorie alle Symptome vorhanden, dann geht es in Richtung Schwere. So in dem Sinne. Was aber ich ganz wichtig finde in der Abgrenzung, was vielleicht so für den Hausgebrauch ganz gut ist, ist, bei einer Depression müssen die Symptome jeden Tag für 2 Wochen täglich vorgelegen haben. Mhm. Ist ja bei ganz vielen Menschen gar nicht. Ne? Mhm. Dann geht es einem mal einen Tag schlecht und dann geht es einem wieder ganz gut.
Ach so, okay.
Ne? Und dann sagt man ja schon mal so im Sprachgebrauch, boah, ich war gestern voll depressiv. Nee, ja, war man dann klinisch gesehen nicht.
Ja.
Ne? Ja, ja. So, dann ging es einem halt mal einen Tag schlecht. So, ja, okay. Das passiert durchaus im Leben. Mhm. Wenn man aber 2 Wochen lang und egal, was man tut, so nach dem Motto, ne, und auch das Gefühl hat, so, okay, da sind so Symptome, wie ich, mir ist das alles zu viel. Wenn mein Telefon klingelt, dann kriege ich schon einen halben Herzinfarkt, weil ich denke, wer will wieder was von mir? Das Gefühl hat, ich kann mich über nichts mehr freuen, ich habe einen totalen Freudeverlust, ich habe eine völlige Interessenslosigkeit, ich habe eigentlich so das Gefühl, ich fühle dann eher gar nichts mehr. Oder eben eine deutliche, dauerhafte Überforderung, massive Unruhe. Es gibt auch sowas, wir nennen das dann agitiert, also unruhig, überdreht, das Gefühl, mir ist das alles zu viel. Ja? Also so Getriebenheit innere, kann auch ein Ausdruck von Depression sein. Es ist wirklich schwierig abzugrenzen. Es ist nicht immer so dieses, boah, ich lieg in der Ecke und beweg mich nicht mehr, sondern es gibt auch Leute, die wirklich ganz unruhig werden und die in ihrer Unruhe die ganze Zeit das Gefühl haben, ich komme nicht mehr zur Ruhe, ich kann mich nicht mehr entspannen, mein Kopf dreht die ganze Zeit, ich grübel ganz viel. Ne? Und dann gibt es auf der anderen Seite eben noch eben viele somatische Symptome, wie zum Beispiel morgendliches Früherwachen haben manche, Morgentief. Ja, also dass man morgens wach wird, so wie du das gerade gesagt hast und sich denkt so, oh mein Gott, ein ganzer Tag liegt vor mir. Wie soll das funktionieren? Ja, und dann sich denkt, an die Decke wieder über den Kopf ziehen, dann schlafen wir mal noch bis 12 und dann ist der Tag schon nicht mehr so lang. Ja, so solche Sachen treten da eben, wie gesagt, diese Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme, Appetitsabnahme, Appetitzunahme. Es ist immer in der Gesamtheit dann zu sehen. Aber ich finde so, für den Hausgebrauch ist erstmal ganz gut, dass man sich fragt, tritt das den ganzen Tag auf? Ist das den ganzen Tag gleich stark? Mhm. Ist das über mehrere Tage schon so gewesen?
Ja.
Ja, habe ich das vielleicht schon seit 2 Wochen so? Also es muss schon eine sehr, sehr starke Stabilität in Anführungsstrichen in den Symptomen sein, bevor ich die Diagnose stellen kann.
Ja, man kann also schon da so ein bisschen selber drauf gucken und schon selber so ein bisschen, ja, wie du gerade sagst, einfach selber mal in mich gehen und überlegen, habe ich das gestern auch schon gehabt, wie ging es mir letzte Woche?
Genau.
Man muss da jetzt nicht immer, weil ich finde das tatsächlich für einen selber, wenn man nicht so in der Thematik drin ist, schwierig abzugrenzen. Und natürlich haben viele Leute viele Tage, an denen es ihnen einfach beschissen geht. Aber wie du schon sagst, das ist dann schon was, wo man wirklich ganz klar sagen muss, okay, war es jetzt nur ein Tag oder waren es 2 Tage in der Woche oder geht das jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum schon so? Und da muss ich sagen, da, wenn ich da so an damals zurückdenke und ich hatte auch mal noch mal vor, ich weiß gar nicht, 4, 5 Jahren noch mal eine Phase, wo es mir sehr lange schlecht ging. Das war aber auch wirklich das letzte Mal, wo ich mich bewusst dran erinnern kann. Da würde ich aber sagen, das war einfach wirklich so eine Phase und keine richtige Depression, sondern es ging mir einfach wochenlang ziemlich beschissen. Und man hatte einfach, ich war einfach wochenlang, wollte ich einfach nicht mehr da sein, sagen wir mal so.
Aber das könnte dann schon durchaus eine leichte depressive Episode gewesen sein.
Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also das sind, oder ich lerne ja hier auch immer nur dazu.
Wir haben auch noch, es gäbe da, wenn wir jetzt mal da kurz einen Exkurs in Richtung affektive Störungen im Allgemeinen machen. Es gibt auch noch neben der depressiven Episode die sogenannte Dysthymia.
Oh.
Das ist ein super schönes Wort. Ich liebe dieses Wort Dysthymia. Das sind so Menschen, die, da ist auch wieder ein Zeitkriterium, da müssen die Symptome über 2 Jahre bestehen. Schon.
What?
Ja, das sind so Leute, die so dauerniedergestimmt sind. Ne? Wo es nicht, sage ich mal, in so eine völlige, ich sag mal, wenn ich richtig depressiv bin, mittelgradig depressiv, dann kriege ich meine Arbeit schon nicht mehr gut geregelt. Wenn ich schwer depressiv bin, kriege ich meine Arbeit definitiv nicht mehr geregelt.
Okay, die haben einfach ein dauerhaft niedriges Level.
Ja, die sind so dauerhaft verstimmt, in Anführungsstrichen. Okay. Die kommen
der Himmel
nie so
ist blau,
richtig,
aber oh, da ist ein Wölkchen. Ach, du
ja,
Scheiße.
Genau. So, ja, so was, genau so was Negativistisches.
Ja.
Und da ist eben aber auch das Zeitkriterium wieder ganz wichtig, nämlich es muss schon seit 2 Jahren so sein.
Okay.
So, vorher darf ich theoretisch diese Diagnose nicht stellen. Während eben das Zeitkriterium bei einer depressiven Episode was ganz Akutes ist. Ne? Mhm. Also, das, wenn das 2 Stunden.
Oh mein Gott.
Es ist schon spät. Wenn es schon 2 Wochen bestanden hat. Das wollte ich sagen. Das habe ich aus 2 Wochen und bestanden 2 Stunden gemacht. Egal. Ja. Genau, wenn es schon 2 Wochen bestanden hat, dann kann ich die Diagnose als Fachperson stellen.
Mhm. Okay.
Wenn dann eben die Kriterien erfüllt sind. Was die Schwere angeht, also ehrlicherweise, da zähle ich dann keine Kriterien. Hm. Ne? Da gucke ich dann so nach klinischem Eindruck, weil so 100-prozentig, ich muss mich ja eh immer darauf verlassen, dass das, was das Gegenüber mir schildert, auch das ist, was das Gegenüber erlebt.
Ja, das stimmt.
So, ne? Weil ich kann ja nicht reingucken.
Ja.
Ich habe heute, zu einer Rehabilitantin gesagt, ich kann nur sehr eingeschränkt mit meinem Röntgenblick in sie reingucken.
Da war sie ganz verwundert.
Ja, da war sie, da musste sie ein bisschen schmunzeln, weil sie sich ertappt fühlte, glaube ich, aber ganz süß. Ja, und ja.
Warum sind denn jetzt ADHSler da besonders, ich sag mal, anfällig für?
Genau, also wir kennen ja, also ich weiß nicht, du, ob du von dir selber, aber ich kenne von mir selber, wir funktionieren ja in vielen Bereichen ganz anders als ein neurotypischer Mensch.
Ja, wobei ich das immer schwierig finde, weil ich weiß ja gar nicht, wie ein neurotypischer Mensch funktioniert.
Naja,
doch nicht mal mit meinem schönen Elwanse jetzt.
Ja, aber man
kriegt
ja,
das gut vorstellen.
Ja, man kriegt es ja doch mit, ne? Also immer wieder vor die Nase gehalten in der Schule.
Ja, die machen, alle können es besser.
So, ja, so.
Alle können was besser, da
geht
schon los.
Genau, an der Stelle fängt es an, allen fällt es irgendwie leicht. Und man selber hat.
Meinen wir. Ich glaube, das ist ja auch gar nicht so. Wir meinen das vielleicht manchmal nur so. Meinst du nicht, die haben auch Probleme?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch, in der Therapieausbildung, meine Freundin, mit der ich viel in der Therapieausbildung zusammen gemacht habe, die hat immer ihre, habe ich glaube ich schon mal gesagt, immer ihre Dokumentation auf neuesten Stand gehabt, immer die ganzen Anträge sofort geschrieben und so. Und da habe ich immer gesagt, ey, wie machst du das? Und dann hat sie gesagt, ich frage mich überhaupt nicht, ob ich da Lust zu habe, ich mache das einfach.
Einfach machen, ja.
So, dann habe ich gedacht, wie soll das denn? Ich kann nicht einfach machen.
Aber du hast recht, weil mit dem Elwanse habe ich dir, glaube ich, letztens noch gesagt, wo du gefragt hast, wie wirkt's denn so? Und das ist wirklich was, wo ich denke, Alter, ich denke da gar nicht drüber nach. Ich stehe da und wasche plötzlich den Kühlschrank aus.
Genau, genau.
So, wow, wie schräg ist das denn? Also ich meine, oft so Ideen, da muss, wenn ich da mal drauf komme, dann denke ich so, ja, kannst du ja mal machen. Okay, machst nächste Woche. Na, musst du mal gucken. Aber nicht, wenn du an dem Tag um 4 einen Termin hast, dann machst du das auf gar keinen Fall.
Ja, damit fängt es ja schon an. Ne? Man wird morgens wach und denkt so, Gott, ich habe heute Nachmittag schon einen Termin.
Der ganze Tag ist im Arsch.
Schaffe ich das noch? Oh, erst arbeiten gehen und dann um 4 Uhr noch einen Termin. Ja, also da könnte ich schon immer am Anfang des Tages den ganzen Tag absagen,
ja,
weil ich
ja,
mir dann in dem
Arsch.
Moment schon denke so, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe
genau.
heute.
Ja.
So, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass jeder Mensch das jeden Morgen hat. Und ich bin definitiv gerade nicht depressiv, also das ist jetzt nichts, sondern es ist einfach mein Normalzustand, dass ich morgens wach werde und wenn ich nachmittags nach der Arbeit noch irgendwas tun muss, sei es einkaufen, ja, dass ich dann... Manchmal komme ich dann nach Hause und ich überlege dann schon die ganze Zeit bei der Arbeit, oh, einkaufen.
Komme ich da irgendwie drumherum?
Dann ist es nachher voll. Menschen, ich muss die wieder in meiner Nähe fühlen. So, und dann kriege ich schon in dieser Vorstellung, denke ich dann schon so, oh Gott, nein. Dann komme ich nach Hause, mein Kind ist ja dann leider ein bisschen ähnlich gepolt wie ich. Der sitzt dann auf der Couch und sage ich, hast du jetzt Bock, einkaufen zu gehen? Nee. Sollen wir was bestellen? Ja. Okay, dann denke ich für 2 Sekunden, boah, bin ich eine Scheißmutter. Ja, dann denke ich so, egal,
nee,
der findet es gut, ich finde es gut.
Ich wollte gerade sagen, das ist
wir
doch ein super Konzept.
Wir sind uns einig. Ja,
alles gut. Ich finde das bei uns viel schlimmer, weil Lotta und ich dann immer so sind und der Jojo da immer so zwischengrätscht und sagt so, los, jetzt gehen wir mal einkaufen. Und wir da so, Lotta geht auch gerne einkaufen, weil sie Süßigkeiten dann kriegt. Aber
ja, aber
ist
das ist der einzige
Horror.
Grund, warum Moritz mit einkaufen geht,
ja,
damit wir die richtigen Süßigkeiten kaufen.
Es gibt was, ja. Ansonsten würde ich das auch nicht gerne machen.
Ja.
Aber da muss ich sagen, das hilft mir schon sehr, dass der Jojo da ganz anders ist als ich, weil einkaufen ist der Horror für mich.
Ich meine, es wäre ja interessant, wenn wir zu so einem Thema vielleicht mal jemanden dabei sitzen hätten, der wirklich einfach so wirklich
normal
so ist. Wie Sebastian.
Ja, gut, ja? Genau, ich frage
so,
mal.
Ne? Und der dann einfach sagen könnte, ja, also für mich ist das so.
Wo ist denn das Problem? Jetzt fokussiert euch doch mal.
Übrigens, Mädels, ihr schweift gerade schon wieder ab.
Ja, ja.
Ja, aber das ist aber trotzdem, ne, wenn man sich vorstellt, dass das etwas ist, mit dem man jeden Morgen aufwacht.
Hm.
Auch mit dem Gedanken dann.
Hm.
Ne? Ist ja auch so, ne, jetzt der Podcast, ne? Ich mache das grundsätzlich gerne und wenn du da bist, finde ich super.
Ja, aber bis man erstmal hier ist
so.
Und dann dieses drüber nachdenken vorher und dann muss ich jetzt aber dann auch noch, oh Gott, noch um 4, ja, naja, ne, 4:30, ja, okay, ja. Ja, es ist schon, man schiebt das so den ganzen Tag, diesen Gedanken vor sich her, muss ich ja noch machen. Und dann versucht man sich wieder daran zu erinnern, ja, aber das ist doch eigentlich lustig. Ja, aber es ist ja nachher und der Tag ist doch eigentlich schon, ich müsste doch eigentlich mich belohnungsmäßig schon längst auf der Couch liegend sehen.
Genau.
Der Tag war schon so anstrengend.
Genau. Und noch schlimmer finde ich, viel, viel schlimmer, wenn ein Handwerker am Nachmittag kommt. Ja?
Oh Gott, weil, Sozialkontakt.
Ja, ja, aber fremd.
Fremd.
Fremd. Ne? Bei dir kann ich mir ja dann sagen so, nee, das ist
ja Sandra. Ja, genau.
Nee, und da kann ich dann ja hier auch.
Muss man sich auch mich, nicht zusammenreißen.
Nee, da kann ich mich ja hier rumflätzen. Ja. So, das ist jetzt alles nicht so wild. Aber wenn jetzt hier ein Handwerker käme, der jetzt hier meinetwegen hier oben auch die Fenster wegen, jetzt meinetwegen in Senkenschutzgitter, ja, was ich ja letztens hatte, ne? So, da muss ich ja erstmal alle Fensterbretter abputzen, ne? Weil da kann ja dann auch kein Staub drauf liegen, weil das wäre ja peinlich, ne? Und ist aber natürlich Staub drauf vorher. Weil wenn ich alleine bin, dann interessiert mich das nicht. Ja. Aber sobald jemand in mein Haus kommt, interessiert mich das. Und das sind dann so tausend Gedanken, die mir dann am Morgen schon durch den Kopf schießen in Bezug auf den Termin. Du musst nachher noch, du musst nachher noch, du musst nachher noch, du musst nachher noch.
Ja.
So, und dann mache ich mich selber wahnsinnig.
Genau.
Und beziehungsweise
dann ist man
mein,
schon mal,
mein Hirn.
Schon mal fertig mit der Welt
so.
Und hat noch nicht mal einen Fuß vor das die heißt, Tür gesetzt.
Das heißt an der Stelle tatsächlich, ich glaube nicht, dass neurotypische Menschen das in der Intensität haben. Es gibt natürlich andere Störungen, wo es ähnlich ausgestaltet sein kann, aber das sind dann auch Störungen.
Hm.
Weil das ein psychisch gesunder Mensch, der, dessen Gehirn normal funktioniert, der hat das nicht, dass der morgens wach wird und dann schon denkt, oh scheiße, um 4 Uhr habe ich einen Termin.
Ja, darum mache ich auch meine Besichtigung am allerliebsten einfach samstags vormittags. Hintereinander weg. Da ist mir dann auch scheißegal, ob das bis abends um 6 geht und ich 20 Termine hintereinander habe. Das ist mir vollkommen Wurst, weil wenn ich dann einmal drin bin, dann ist ja auch dieser Hypofokus so schön an und so. Aber irgendwie so, so wild am Tag 17 Uhr ein Termin, finde ich ganz schlimm.
Oh,
ganz schlimm.
Ja, ganz schrecklich.
Und dann halt, wie du es schon sagst, ne, dann mit fremden Menschen, wo man ganz anders interagieren muss, weil man dieses Socializing, was ich ja sowieso wirklich nur mit Vorankündigung 3 Wochen vorher wirklich gut kann. Und so tun, ich gehe dann immer so, ich bin dann immer sehr lustig, hahaha, reiß einen Witz nach dem anderen. Ja, doch, du hast schon recht.
So, das, und damit fängt es ja an.
Hm.
Es geht aber weiter mit dem, was ich jetzt gerade da schon im Nebensatz gesagt habe, ne? Dass ich dann zum Beispiel überlege, wie sieht es hier aus und so, und was denkt dann jemand über mich?
Mhm.
Ja, also dass man gelernt hat, dadurch, dass man ja, das hatten wir ja schon mal in einer früheren Folge, in der Kindheit häufig viel mehr Kritik ausgesetzt ist als neurotypische Kinder, dass man eben lernt, ich bin nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, wie ich Dinge mache, ich werde bewertet, ich muss mich irgendwie zusammenreißen. So, das macht ja eine viel höhere Grundanspannung, weil man ständig sich irgendwie kontrolliert, bin ich jetzt hier, verhalte ich mich normal, ist das zu viel, ist jemand angestrengt, wie ist die Stimmung hier gerade, so, ne? Dann macht natürlich das Problem ist ja nicht nur in diesen ausführenden Funktionen des Gehirns, also sprich irgendwelche Aufgaben starten und die durchführen und da aufmerksam beibleiben. Das ist ja noch nicht mal das größte Problem. Ein großes Problem ist auch die Regulation der Gefühle, weil die einfach sehr schnell hochschießen.
Ja.
So, das heißt, die Intensität ist viel höher und das heißt auch, dass ich viel mehr Energie aufwenden muss, um das zu regulieren.
Ja, das stimmt.
So, und das auch nicht so gut regulieren kann aufgrund der Umstände im Gehirn. So, das heißt, stärkere Emotionsreaktion, schwieriger in der Regulation sowieso schon mehr Energie für die Regulation. So, das ist alles nicht so ganz. Und das sind natürlich alles Gründe. Plus so dieses Thema Selbstwert. Ne, weil häufig ist ja dann auch die Erfahrung so aus der Kindheit, Jugend gewesen, irgendwie, ich passe hier nicht so richtig rein.
Ja.
Andere können das. Anderen fällt das leicht, warum fällt es mir nicht leicht? So, das sagt einem ja immer wieder auch was über einen selber. Und viele Menschen mit ADHS haben ein Selbstwertproblem.
Ja.
Und auch das ist ein guter Nährboden dann in Zusammenschau mit den ganzen anderen Sachen für die Entstehung von einer Depression. Und dadurch, dass ich ständig als ADHSler hochdrehe, ständig versuche, mich anzupassen, ständig versuche, meine Sachen richtig zu machen, ständig aber 1000 Bälle irgendwie gefühlt in der Luft halten muss, ständig mich noch regulieren muss, ständig noch irgendwie, ne, insbesondere als vielleicht dann Mama die man ist, noch dann jemand anderen, ne, zu regulieren, genau. Plus dann vielleicht jetzt noch Perimenopause und diese ganzen mistigen Hormongeschichten.
Ja.
So, da kann man auch mal irgendwie in eine Überforderung kommen. Und wenn das eben über eine sehr lange Zeit ist, dann kann es eben auch dann zu so einer Erschöpfungsdepression führen.
Ja.
Oh, da bin ich jetzt ganz atemlos. Wie schrecklich. So, ja, aber da kann man sich dann fragen, okay, was ist die Lösung?
Was ist die Lösung? Ja, wir haben ChatGPT gefragt.
Wir haben unter anderem auch, also ich habe natürlich auch Ideen, nur. Also ich finde ja immer so, Ideen, die ChatGPT hat, die sind nicht falsch.
Nein, falsch sind die nicht. Ich habe doch gerade auch irgendwie bei irgendwas gedacht, so, ach ja, genau. Scheiße, ich habe das schon wieder vergessen.
Aber,
ich muss gerade mal eben wieder mein Handy nehmen.
Aber man muss eben da auch wieder aufpassen, dass man nicht in so eine Selbstoptimierungsfalle tappt.
Ja.
Die mir persönlich an der Stelle Bauchschmerzen machen würde. Mhm. Sondern das, was ich finde, und das hatte ChatGPT auch dabei, ist vor allem mehr so in Richtung Selbstmitgefühl, Selbstakzeptanz, sich da zu üben.
Also nicht ein bisschen netter zu sich selbst zu sein.
Nicht ein bisschen.
Ganz viel.
Maximal nett zu sich selbst zu sein. Nämlich so, wie man zu jedem anderen Menschen ist. Mitfühlend, freundlich, geduldig.
Hm.
Ja, also sich nicht noch dafür fertig macht, dass manche Sachen schwer sind, sondern dann morgens sagt, ja, Tätschelkopf. Wir machen heute alles ganz in Ruhe und wir gucken. Du möchtest jetzt gerne vermeiden, ja, ich hatte das Gefühl, also ne, wenn ich aufstehe um 5.30 Uhr, würde ich am liebsten alles canceln, was an dem Tag ist und wieder ins Bett gehen. So, ja. Das wäre eigentlich am schönsten, das geht aber natürlich nicht. So, da kann ich mich für fertig machen und sagen, jetzt stell dich nicht so an, jetzt mach mal hier voran. Gibt mit Sicherheit Leute, die sich so pushen und sagen, jetzt stell dich nicht so an. Das sind ja so Sachen, die man vermutlich dann mal irgendwann in seinem Leben als Kind gehört hat. Genau. Ne? Reiß dich mal ein bisschen zusammen.
Ja.
Was ist das denn hier wieder für ein Gejammer?
Andere können das auch.
Andere können das auch. Anstatt solcher ungünstigen Selbstverbalisationen, mit sich selber reden, zu sagen, hey, das ist okay.
Hm.
Das ist jetzt wieder das, was wir schon kennen. Du machst jetzt alles ganz in Ruhe. Geh mal runter, mach dir erstmal lecker Tee, lecker Kaffee.
Und das aber dann auch sagen, ohne dass man ein schlechtes Gewissen gleichzeitig wieder kriegt, weil man ja meint irgendwie, naja, jetzt bist du aber auch wieder ein bisschen, also jetzt bist du aber auch wieder so ein bisschen, was bist denn du für ein Weichei? Jetzt musst du dich selber schon so selbst betönen.
Aber auch das ist wieder irgendeine Grundannahme, die irgendwo herkommt.
Natürlich.
Ja?
Selbstverständlich.
So, du musst dich zusammenreißen, du musst hart sein. Und ganz ehrlich, natürlich kann sowas eine ganze Weile aufpoppen innerlich. Aber ganz ehrlich, wenn man das regelmäßig übt, mit sich selber anders umzugehen, dann wird das weniger.
Mhm.
Ich konnte das früher auch gut, streng mit mir selber sein, mich selber anmotzen, war ich super drin.
Ja.
Mache ich nicht mehr. Mache ich tatsächlich nicht mehr.
Gut.
Aber habe ich ehrlich gesagt auch eine ganze Zeit geübt.
Ich wollte gerade sagen, hast du auch eine Weile für gebraucht, dann wahrscheinlich.
Ich würde tatsächlich sagen, dass ich mittlerweile mit mir innerlich liebevoll bin.
Mhm.
Und dass ich mich mittlerweile selber auch mag. Das heißt nicht, dass ich nicht auch manchmal durch Außeninteraktion
dich bescheuert findest.
Ja.
Oder dich hinterfrage, was habt ihr denn jetzt wieder gemacht?
Ja, aber nur kurze Momente. Aber vor allem, es macht mich mittlerweile eher traurig, weil ich dann, es ist tatsächlich so, also wenn ich dann irgendwie so mich bewertet fühle.
Ja.
Ne?
Von dir selber?
Nee, von anderen.
Ah, merkst du das?
Ja.
Oh, okay. Ich bin ja ganz stumpf, ich merke ja meistens gar nichts.
Doch, ich merke das. Doch, ich merke das sogar sehr. Und dann frage ich mich halt immer so, was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Und dann denke ich, ja, jetzt war ich wieder zu dominant oder zu sehr, obwohl ich das nicht mache, um jemand anderen.
Du willst keinem was absprechen.
Nee, oder jemanden klein machen oder so. Nee, nee. Ich bin halt dann so, ich hau dann raus und denke dann hinterher so, wenn ich die Reaktion dann fühle, ich fühle das und ich sehe das in den Gesichtern oder, ne, dann denke ich so, scheiße, das war jetzt zu viel. Oder auch zum Beispiel sowas, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich fühle mich zum Beispiel schlecht, wenn ich nicht an einem Gruppentisch sitzen mag. Na, zum Beispiel beim Essen. Das ist mir aber zu viel. Ne? Ich sitze gerne und
jetzt
zum Beispiel bei der Arbeit.
Ah, ja.
Ne? Aber auch beim großen Essen. Also ich war mal eine Zeit lang bei einem Stammtisch vom Tennis. Da bin ich nicht gerne hingegangen. Hm. Weil da sitzt du dann mit 15 Frauen an einem Tisch, alle plappern. Drumherum im Restaurant ist es sowieso laut. Es ist dann irgendwie, ne, ich muss dann noch was essen, ich muss das ja irgendwie, und dann rede ich dabei und ich verstehe dann irgendwann nicht mehr, was geredet wird. Und das ist dann in so einem Kontext ganz schwierig. Ich treffe mich lieber tatsächlich mit nur einer oder zwei Personen und rede direkt mit denen.
Ja.
Und dann auch eben locker und über das, dann ist es auch lustig und das mag ich auch. Als jetzt in so einer großen Gruppe.
Das stimmt, das mag ich auch nicht.
Ja. Aber das ist natürlich etwas, was, wenn man das zum Beispiel, wenn ich das zum Beispiel bei der Arbeit mache, möchte ich ja keinem das Gefühl geben, so, ich habe jetzt keinen Bock, mit euch zusammenzusitzen und deswegen sitze ich immer mit jemand anders zusammen, sondern ich mache das dann, weil ich ja auch die Pause brauche. Weil das wäre zum Beispiel eine Sache, um mal das Nervensystem zwischendrin runterzufahren, dass Pausen auch Pausen sind. Und ja. Pausen sind für mich Pausen, wenn ich nicht ich finde es sowieso schon anstrengend genug, essen zu gehen in der Kantine mit den ganzen Lautstärke, ja. Warm, es riecht irgendwie nach Essen, das nervt mich dann auch. Mhm. Ich rieche hinterher nach Essen, das nervt mich dann den ganzen Rest des Tages. Das sind dann alles so Sachen, dass auf die Idee kommt jemand anders ja gar nicht, dass das ein Problem sein könnte, sondern das, ja, also sowas trifft mich dann schon, wenn ich das Gefühl habe, so, hoffentlich so, ne? Mhm. Wenn ich da wüsste, dass jemand da irgendwie denkt, ich mache das, weil ich keinen Bock auf andere habe oder so, weil darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass ich irgendwie ja auf mich aufpassen muss. Mhm. Und das sage ich mir dann aber auch immer wieder und sage mir dann so, na ja, es ist ja letzten Endes wurscht, was andere denken, dann sollen die halt, wenn jemand ein Problem damit hätte, könnte die Person mich ja darauf ansprechen zum Beispiel.
Wo du das gerade sagst, mir fällt gerade so eine Situation ein von vor 2 Wochen, wo wir auf einer Veranstaltung waren, die zwar schon länger geplant war, wo es aber jetzt nicht, wo ich nicht davon ausgegangen bin, dass so viele Menschen, die ich kenne und die mein Mann kennt, da sind.
Mhm.
Und das war für mich extrem schwierig und man hat es mir halt auch angesehen und ich weiß, dass man mir das ansieht und dadurch, dass ich das weiß, dass man mir das ansieht, versuche ich halt noch mehr darauf zu achten, dass man es mir nicht ansieht, weil es sonst wieder irgendwie heißt, ja guck, da steht die arrogante Frau Joosten mit ihrem lustigen Ehemann, weil der Jojo ist ja da das komplette Gegenteil.
Der Social Butterfly.
Genau, der sich wirklich, der total aufblüht, wenn viele Menschen um ihn herum sind und quatschen und so weiter und so fort. Und ich bin halt wirklich, ich muss mich da mental total drauf vorbereiten, dass mich sowas erwartet. Und da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet.
Ja.
Und die ganze Zeit habe ich mich so zusammengerissen, um irgendwie wenigstens ein bisschen zu grinsen und zu lächeln. Und habe nur gedacht, so, boah, dann ist jetzt hier die Stunde rum, wir müssen doch, und ich kann das nicht mehr. Und das war schon, und meiner Tochter ging es ähnlich, auch die kann das nicht so gut leiden, wenn so viele Menschen dann da sind und sie da jetzt irgendwie gar nicht mit gerechnet hat, sich da jetzt irgendwie großartig, ich sag mal, sozial zu präsentieren und mit jemandem zu reden und zwar nicht so, oh, geh mir hier und sag, ich habe keinen Bock, was ist das hier für ein Scheiß, warum sind hier so viele Menschen, sondern na, so dieses klassische, am liebsten würde ich jetzt in die Gefriertruhe springen, wenn ich bei Edeka will.
Ah, du bist aber groß geworden. Oh ja, wie ist es denn in der Schule? Gefällt's dir?
Ja, total. das ist, also das hat mich wirklich massiv erschöpft tatsächlich.
Ja.
Und da gebe ich dir total recht, wenn du sagst, Menschen, typische Menschen haben wahrscheinlich dieses Empfinden, zumindest nicht in der krassen Art. Jetzt ist der Sebastian vielleicht auch ein krasseres Gegenteil von mir, weil der wirklich, finde ich, schon wirklich wahnsinnig sozial aktiv ist in seiner Form der Kommunikation und wie der das alles so, also er kommt ja wirklich mit jedem klar, das ist ja, oder eine Freundin von mir ist genauso, die kommt auch mit jedem klar. Weiß sie auch, sagt sie auch, ja, also das ist so, Das finde ich schon ganz erstaunlich, dass das Menschen gibt, die das so krass, krass können.
Das Ding ist, ich kann mich grundsätzlich auch mit jedem unterhalten. Ja, also ich meine,
streng.
Ja, oh, das ist ja der Punkt. Das ist der Punkt. Es kostet viel, viel Kraft. Und wenn ich dann beim Arbeiten, und da habe ich ja meine professionelle Identität, meine professionelle Rolle, wo mir mein Wissen natürlich auch hilft, Gespräche zu strukturieren und so. Aber da unterhalte ich mich ja auch den ganzen Tag mit fremden Menschen.
Ja.
Ne? Und muss auf die eingehen, muss eine Verbindlichkeit herstellen, muss für die greifbar sein oder möchte auch für die greifbar sein. Und das reicht mir ehrlich gesagt ganz häufig an Anstrengung. Und ich habe wirklich gemerkt, als ich in der Klinik angefangen habe, und es ist auch manchmal immer noch so, dadurch, dass ich da nicht nur mit den RehabilitantInnen interagiere, sondern eben auch ganz viele KollegInnen habe, kostet mich das einfach echt mehr Kraft als nur Arbeit mit PatientInnen.
Ja.
So. Auf der anderen Seite gibt es einem natürlich auch was, weil da auch nette Interaktionen dann sind, sei es jetzt eben mit RehabilitantInnen, aber auch mit KollegInnen. Ne, da sind dann ja auch schöne Interaktionen. Man kriegt auch Anerkennung und
das Köpfchen gestreichelt.
So, genau, das Köpfchen gestreichelt, das brauche ich ja ab und zu mal, so ein bisschen das Köpfchen getätschelt und alles gut. Ne? Ich habe auf meinem Schlüsselanhänger auch stehen, den ich in der Klinik habe, alles wird gut.
Ja.
So, das brauche ich dann ab und zu mal und das kriege ich natürlich in so einem Kontext eher, als wenn ich alleine in der Praxis sitze.
Das ist richtig, ja.
So, das heißt, es hat durchaus auch Vorteile, aber es ist wirklich nicht zu verachten, wie viel Kraft das kostet, in so eine Interaktion zu gehen. Und da ist es eben ganz wichtig, denke ich, mit sich selber auch freundlich zu sein. Auch wenn man dann eben merkt, oh, ich habe gerade nur Scheiße erzählt. Oder ich mich dann frage, oh, war das jetzt okay, wie ich das irgendwie dargestellt habe? Ne? Weil ich hinterfrage mich natürlich schon. Aber ich lege das mittlerweile ziemlich schnell ab. Und sag mir dann, nee, es ist okay. Ja, es ist keinem was passiert. Es ist, sind alle erwachsen.
Ja, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ich merke das bei der Lotta tatsächlich auch, dass die, wenn die aus der Schule kommt, ist die kaputt.
Ja.
Und sie hat überhaupt nicht das Bedürfnis oder ganz, ganz, ganz selten das Bedürfnis, sich mit anderen Kindern zu treffen.
Ja.
Verabredungen finden so gut wie gar nicht statt. Ganz, 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 ganz selten. Sie ist gerne irgendwie mit mir zusammen, mit ihrem Vater zusammen, also so mit uns als Familie, mit ihrer Patentante, die liebt sie heiß und innig. Aber weil ich denke mal, weil es halt einfach auch Menschen sind, wo sie so sein kann, wie sie ist und sie sich nicht anstrengen muss. Und zumal ja das Medikament, was sie nimmt, ja wirklich nur bis mittags drin ist und dann komplett verstoffwechselt. Das merkt man schon, wenn sie nach Hause kommt. Und in den Abendstunden wird sie ja dann auch extrem quirlig und springt und tanzt und schüttelt die Beine von links nach rechts und quatscht und labert. Sie ist ja schon ein sehr, sehr aktiver Mensch, so in ihrem Tun und ihrem Quasseln. Aber sie hat nicht das Bedürfnis, das mit anderen Kindern zu teilen. In ihrem Nachmittags-, also in ihrem, quasi in ihrer Freizeit, auch nicht am Wochenende.
Da wäre aber auch die Regulationskomponente wahrscheinlich wieder, da müsste sie sich sehr viel regulieren, um eben, sage ich mal, in einer sozial verträglichen Art und Weise mit einem anderen Kind zu interagieren. So, und das ist was, das ist auch anstrengend.
Ja.
Das sehe ich auch bei Moritz, der ist auch so ein Andogger. Ja? Das ist so ein bisschen, ne, wenn unser Handy halb leer ist, da muss es ja auch wieder sozusagen an die Lade.
Ja.
So, und für die Kinder ist das dann eben das Zuhause.
Ja.
Da ist sicheres, ne, Safe Space, also sicheres Umfeld, Mama ist sicher, Papa ist sicher. Da kann ich wieder aufladen.
Ja.
Ne? Und da kann ich dann auch, wenn es mir zum Beispiel ganz schlecht geht, auch mal einen raushauen, ohne dass ich Gefahr laufe, dass die irgendwie morgen zu meiner anderen besten Freundin laufen und sagen, ja, die Sandra, die war voll blöd. So, ja, das ist ja in der sozialen Interaktion, läufst du ja als Kind und Jugendliche immer Gefahr, dass die anderen dich direkt wieder werten.
Ja.
Oh, ich habe gestern mit Sandra gespielt, war voll ätzend. Oder, ne, boah, Saskia hat wieder den ganzen Nachmittag nur, wollte nur wieder ihre Sachen machen. Mhm. Ne, und so, und da muss man sich dann die ganze Zeit regulieren. Und das ist ja total anstrengend. Das macht auch nicht so viel Spaß.
Ja, ich glaube, deshalb ist auch der Grund, warum sie zwar immer 3 Millionen Hobbys haben wollte, aber eigentlich schlussendlich immer nur bei den Pferden geblieben ist.
Aber ist doch super.
Ja,
ach, Kontakt absolut. Mit den Tieren und ja. So. Total spitze, glaube ich.
Ja, also. Ja, ich meine, wir wünschen uns schon, weil wir einfach irgendwie schon ein bisschen das Gefühl haben, es ist vielleicht nicht ganz so gut, wenn sie immer nur mit Erwachsenen zusammen ist. Mein Mann ist, das ist jetzt wieder dieses, dass der halt wirklich extrem anders ist als ich, als aber auch Carlotta. Der ist ja Mannschaftssportler und für den ist es einfach unvorstellbar, nicht Sport zu treiben und schon mal dreimal nicht mit anderen Menschen zusammen Sport zu treiben. Der findet das total geil, am liebsten im Team, in der Mannschaft, mit anderen interagieren und zusammen sein und sowas. Und es ist auch für Carlotta der blanke Horror, interagieren mit anderen, erst recht, wenn sie fremd sind und dann womöglich noch in irgendeine Leistungsphase zu kommen, wo man dann vielleicht vor anderen Menschen, die man nicht kennt und die da stehen und zugucken, noch irgendwie Leistung erbringen muss. Und also das ist schon was ich total verstehe, wo ich mir aber noch nicht so hundertprozentig sicher bin, ob das so ganz so ideal ist für sie.
Wobei, sie hat ja schon, beim Reiten auch schon Reitprüfungen gemacht.
Ja,
so.
Turnier auch schon.
So, und sie hat ja mal Fußball gemacht.
Zweimal in die Hose
so, das
gegangen.
Hat ihr nicht gefallen. Dann ist es so, ne? Also bei Moritz war es auch so, der hat auch Fußball gemacht. Das ging dann immer so 2-3 Jahre gut. Dann hat er wieder keinen Bock mehr. Dann hat er nochmal angefangen und jetzt hat er wieder keinen Bock mehr. Aber es ist dann auch so, weil sich dann die Jugendlichen jetzt in dem Fall anders unterschiedlich entwickeln. Ne? Und er ist im Moment nicht so in so einer Phase, wo er denkt, jedes Wochenende Komasaufen ist geil. So.
Ja.
Und da manchmal trennen sich dann Wege auch wieder.
Ist auch völlig gut. Ja.
So, und ich denke, klar kann man das mal mit einem Kind oder mit einer Jugendlichen, ich meine, sie ist ja so im Übergang jetzt, thematisieren. Aber sie hat ja über Tag mit ganz vielen Mädchen zu tun. Ne? Und sie interagiert in der Schule ja auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann echt erstmal ausgelaugt ist, wenn sie nach Hause kommt und auch diese Pause braucht. Ne?
Ja.
Und ob dann nochmal vielleicht das gut tun würde, einen inneren Drive zu kriegen, sich nochmal mit jemandem zu treffen, wo es vielleicht passt. Aber es ist ja nicht so, dass sie jetzt gar nichts macht in ihrem Leben. Und sie hat ja auch da ihre Meerschweinchen, mit denen sie zugange ist. Und
naja, es ist mehr so das Backen.
Oh, ja, genau. Okay. Oder eben Präsentation erstellen zum Thema Australian Shepherds und ich weiß nicht was. Ja, also sie hat ja, sie, also ich habe nicht den Eindruck von dem, was du erzählst, dass sie.
Dass es negativ ist.
Nee, also ich finde, warum,
ich sag,
das
ich,
ist ja genau die Sache.
Ja.
Die Frage ist, muss man einen Menschen, der anders funktioniert, in eine Form pressen? Wenn sie jetzt überhaupt keine Interaktion und Anerkennung aus Interaktion und auch, sage ich mal, positive soziale Interaktion, aber das hat sie ja den ganzen Tag.
Ja, es ist ja auch nicht so, ich sage ja, ich verstehe das und ich bin ja, glaube ich, die sie am besten versteht, weil ich einfach weiß, wie sie denkt, weil wir nun mal da gleich gestrickt sind und mit dem ADS, das bei uns wirklich völlig gleich ist. Nichtsdestotrotz hinterfrage ich das, weil ich natürlich auch von, na, ich sage jetzt mal, meinem Mann oder meine Schwägerin, die natürlich auch schon mal versuchen, da andere Impulse zu setzen, um sie vielleicht auch irgendwo ein bisschen aus ihrem, wie die meinen, dann schon mal Schneckenhaus oder wie auch immer rauszuholen. Weil man sagt immer, man muss sie auch manchmal zu ihrem Glück zwingen. Ich finde das sehr schwierig. Aber das ist jetzt auch gar nicht Thema, nur ich denke dann auch, okay, das ist sicherlich auch der Grund, warum sie tatsächlich wenig, weil ich frage mich ja schon auch manchmal, na, hör mal, warum verabredest du dich? Also heute war auch, ne, schulfrei, und dann kriegst du irgendwann gesagt, ja, mir ist langweilig, ja, aber ich muss arbeiten, Papa muss, ja, aber mir ist langweilig, ja, dann verabrede dich doch. Und dann weiß ich genau, dann kommen irgendwelche Ausreden, ja, nee, die haben ja alle gar keine Zeit, die haben ja alle Schule heute. Ja, Carlotta, es ist 4 Uhr, die haben jetzt alle keine Schule. Ja, ich habe ja schon gefragt, ne? Dann weiß ich genau, die hat natürlich nicht gefragt, wird jetzt wieder irgendwann erzählt.
Ja, weil klar.
Die will dann einfach nicht, das, ja, ist aber auch okay.
Aber wenn wir jetzt bei dem Thema die Kurve zu dem, was wir vorhin gesagt haben, ne, dann wäre ja da vielleicht die richtige Vorgehensweise zu sagen, okay, rein von der Selbstfürsorge her, was würde dir denn jetzt gut tun? Also dann eher ein Kind in die Richtung anzuleiten, zu überlegen, würde dir das jetzt gut tun? Fehlt dir was? Bist du da manchmal traurig drüber, dass du nicht so viel Kontakt mit anderen hast? Ja, wenn ja, wie können wir das vielleicht hinkriegen, dass du mehr Kontakt mit anderen kriegst?
Kannst du mir das vielleicht morgen nochmal erzählen? Weil das habe ich gleich wieder vergessen. Aber ich finde,
das ist gut. Wir haben es ja aufgenommen.
Das stimmt. Das muss ich ja auch noch nacharbeiten, dann habe ich es ja schon zweimal
so
gehört.
Aber ne, das würde sie ja schon einen ganzen Schritt weiterbringen, ja, als so wie wir aufgewachsen sind mit, mein Gott, jetzt reiß dich mal zusammen, oh, wieso denn jetzt schon wieder, was, ja, hast du denn jetzt schon wieder?
Ja, ja, das stimmt.
So, ne, damit eher mit einem Verständnis drauf einzugehen und zu sagen, okay, was ist denn jetzt dein Bedürfnis?
Ja.
Was brauchst du jetzt?
Ja.
Ne? Und da dann eben zusammen zu gucken, wie das dann eben, und dann eben Impulse reinzubringen, wie das umsetzbar wäre. Mhm. Das muss ja jetzt nicht ein Mannschaftssport sein. So, also jetzt sorry, Sebastian, aber das muss ja jetzt nicht ein Mannschaftssport sein. Also ganz ehrlich, ich muss mal überlegen, habe ich jemals einen Mannschaftssport gemacht? Nee. Tennis, Leichtathletik, Reiten. Hm. Ja. Kein Mannschaftssport. Mhm. Hätte mich ehrlich gesagt damals auch mit totschlagen können,
ja,
weil einmal ich nicht dafür verantwortlich sein wollte, dass eine Mannschaft verliert. Ich habe mich schon ausreichend über mich selber geärgert. Mhm. Und wenn ich mannschaftsmäßig was gemacht habe, habe ich mich teilweise auch über die anderen geärgert, ehrlicherweise. Mhm. Weil ich weiß noch, beim Leichtathletik gibt es natürlich Staffel. Mhm. So, und da haben wir mal bei Kreismeisterschaften die Übergabe verkackt. Ich war vorletzte Läuferin und ich sag mal, mit der Staffel im Jahr vorher, die sind dann aber in eine höhere Kategorie gewechselt, weil die älter waren, waren wir Vize-Landesmeister von Schleswig-Holstein. Mhm. So, das heißt, wir waren richtig, richtig super.
Mhm.
Und da war ich auch die vorletzte Läuferin und die anderen drei sind dann ausgewechselt worden im Jahr danach. Und die Schlussläuferin, mit der anderen habe ich mich blind verstanden, der Staffelstab, da hätte ich blind übergeben können. Und mit der, wir haben den Staffelstab fallen lassen.
Mhm.
So, bis sie den dann wieder aufgesammelt hatte und so, waren die anderen sie hinterher. Und ich glaube, wir sind da, es war der Endlauf. Wir sind da irgendwie Vierte geworden oder so. Ich bin ausgeflippt. Ich bin ausgeflippt. Das war für mich, das ging überhaupt nicht.
Ja.
Ja, so. Und das war sowas,
also dann ärgere ich mich nur über mich selber. Was mit dem Staffel musste ich ja im Osten auch machen.
Ja.
Weil meine Tante war ja Olympiasiegerin.
Oh! Ach du Schande.
Die hat 1972 in München Olympia Gold geholt mit der Mannschaft. Die haben 400 Meter Hürdenstaffel.
Ah.
Ja, und da musste ich das natürlich, klar, im Osten, in Magdeburg war die sowieso, ist bis heute, die lebt ja noch, bis heute eine Größe im Sport in Magdeburg.
Krass.
Und dann musste ich das natürlich mal, darum kann ich das so gut nachvollziehen, weil dieses Staffelstabübergabe war für mich immer der größte Horror, weil man darauf angewiesen ist, dass der andere auch funktioniert.
Ja, darum fand ich das ganz furchtbar. Man muss ineinander greifen wie ein Uhrwerk.
Ja,
so,
ja,
es muss ja auch blind gehen, weil der andere muss nach hinten und der darf nicht gucken.
Genau.
Der darf nur gucken, okay, wann laufe ich los und dann laufe ich los und dann laufe ich und dann gucke ich nicht mehr. Dann habe ich die Hand hinten und wenn ich sage, hepp, dann muss der zugreifen. So, da war aber dann nichts mit hepp zugreifen bei ihr und dann war der Staffelstab unten und oh Gott, ich kann mich da noch erinnern dran, als wäre das gestern.
Ja.
Wie alt war ich da? 12? Ja, 12, 13, irgendwie sowas. Ja. Kurz vorm Umzug war das.
Ja.
Oh, nee, über mich selber habe ich mich auch dann ausreichend aufgeregt, aber deswegen, also ich, und da sind wir wieder bei der Regulation und bei dem Hochschießen von Emotionen.
Ja, und überhaupt beim Abweichen.
Ja, aber da kann man eben, ja, aber da kann man eben dran sehen an solchen Beispielen. Ne? Mhm. Emotionen schießen viel schneller hoch, sie sind viel schneller zu regulieren. Ich habe da teilweise, weiß ich nicht, ich war mal zeitgleich bei 75 Meter Endlauf Kreismeisterschaften Einzel, zeitgleich mit der zweiten, war dann aber als dritte bewertet worden. Ich habe, glaube ich, den ganzen Abend in meinem Zimmer vor meiner Tür gesessen und geheult.
Ja.
Vor Wut, vor Enttäuschung, vor Scham auch, ja, weil ich gedacht habe, so, und ich habe mich wirklich ins Ziel geschmissen. Ich bin da sogar hingefallen, habe mir die ganze Seite aufgerissen. So, ja, also das ist etwas, wo wir anders funktionieren und wo man eben, wo ich es wichtig finde, zu gucken, in diesem anders funktionieren, was tut mir gut, womit kann ich mich gut regulieren. Wie kann ich vielleicht, wenn die Gefühle hochschießen, nicht noch obendrauf eine Schippe raufschmeißen und sagen, oh, jetzt bist du wieder so scheiße. Ja, weil das macht ja das Gefühl nicht besser. Hm. Weißt du, wie ich das meine? Hm. Und deswegen, klar gibt es ganz viele tolle Strukturierungshilfen. Es gibt ganz viele tolle Ideen, wie man Sachen schneller anfangen kann und damit dann auch natürlich überhaupt zu Ende bringen kann. Oder. Ja, könnt ihr alles nachlesen. Fragt ChatGPT, gibt tolle, tolle Ideen. Ich finde aber am wertvollsten, mit sich ein Selbstmitgefühl zu entwickeln, selbstfürsorglich zu sein, sich auf seine Selbstwirksamkeit zu konzentrieren, weil sich das alles positiv auf den Selbstwert auswirkt. Mhm. Und damit ist der höchste protektive, schützende Faktor, dass ich gar nicht erst in sowas Depressives falle. Dann kann es natürlich sein, dass ich zwischendrin mal vegetativ, also vom Nervensystem her, schlapp bin, übererregt bin, es viel war, aber dann rutsche ich zumindest nicht irgendwann in so eine Erschöpfungsdepression. Ich denke, den Umgang mit sich in dahingehend zu verändern, dass der Selbstwert nicht ständig angesägt wird.
Von einem selber.
Von einem selber, ja. So ist, glaube ich, also würde ich sagen, die wertvollste Strategie.
Ich habe letztens noch was ganz Süßes gesehen von auch einem ADHSler auf Instagram. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich glaube, Benne, B-E-N-E unterstrich ADHS oder irgendwie sowas. ganz putziges Kerlchen. Und der hatte was Nettes. Der hatte nämlich, der macht keine To-Do-Listen. Der macht Tada-Listen. Finde ich total süß. Also der schreibt nicht auf, was er alles zu tun hat, sondern der schreibt auf, was er geschafft hat an einem Tag.
Das finde ich super.
Ne? Das passt so richtig schön da rein. Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz netter Abschluss. Also wir machen keine To-Do-Listen, wir machen Tada-Listen. Finde ich ganz, ganz putzig. Also ich weiß nicht, ob es auf seinem Mist gewachsen ist, aber
ich finde Tada auch süß.
Ich habe es ihm jetzt mal kurz geklaut, aber er findet hier Erwähnung. Aber grundsätzlich, also ich habe jetzt gelernt, okay, das mit dem, ich habe mich selber lieb, das muss ich noch arg lernen, aber was ich jetzt am meisten mitnehme tatsächlich, ist einfach bei der Lotta mehr drauf einzugehen, zu fragen, na, was wäre jetzt für dich denn am besten? Oder wie fühlst du dich denn jetzt gerade? Wobei ich muss gestehen, wenn ich drüber nachdenke, weiß ich auch, warum ich es nicht tue, weil ich Angst habe, dass es wieder Anforderungen an mich stellt, die ich nicht erfüllen kann.
Ah.
Dass ich dann wieder unter einer Überforderung leistet, weil sie vielleicht sagt, ja, ich möchte jetzt aber gerne, sie geht immer so gerne, also sie möchte wahnsinnig gerne, ja, deshalb noch einen zweiten Hund, weil der Hund, den wir haben, die Pippa, die ist ja so auf mich fixiert. Und sie meint ja dann, wenn sie einen Hund hat, dann ist der ja nur auf sie und dann kann sie
und
mit dem Hund
nicht passieren.
Alleine in den Sohlegarten gehen. Bei dem Wort alleine kriege ich ja schon Herzklabaster. Und dann sage ich, ja, nee, das geht aber so nicht. Und schon mal dreimal nicht mit der Pippa, das kannst du nicht machen. Und dann weiß ich genau, wenn ich jetzt sage, was würde dir denn jetzt gut? Und dann sagt die, ach, wenn ich jetzt einen Hund hätte und ich würde mit dem Hund in den Sohlepark gehen, ganz alleine, das wäre schön, Mama, dann würde es mir gut gehen. Und weil ich das gar nicht hören möchte, frage ich sie auch gar nicht.
Ja gut, aber da würde ich sie dann tatsächlich fragen, okay, wenn das nicht möglich ist, was ist denn dann das Zweitbeste?
Natürlich. Na,
also gar nicht da diskutieren oder drauf eingehen in dem Sinne,
ja,
sondern
so mein inneres wieder, so mein inneres Augenrollen. Oh, dieses Thema wieder.
Ja, aber das wird sie als erstes sagen. Das kannst du ja schon antizipieren und dann sagst du halt, ja. Ich weiß, das Bedürfnis kenne ich ja, aber lass uns doch mal überlegen, das ist jetzt ja gerade nicht. Was wäre denn jetzt gerade im Hier und Jetzt, gerade jetzt, heute? Ja. Wir können ja jetzt keinen Hund hierher zaubern. Was wäre denn jetzt gerade im Hier und Jetzt etwas, was gut tun würde oder worauf du Lust hättest oder was schön wäre oder was dir irgendwie Spaß machen würde oder was dir Ruhe bringen würde, wenn du das Gefühl hast, die ist unruhig oder. Ne? Ja. Also immer aufs Hier und Jetzt zurückgehen und nicht auf so, ja, aber wenn ich den Hund hätte, wäre alles super, wäre es nämlich nicht. Das ist das Gleiche, wenn wir selber denken, oh, wenn ich, keine Ahnung, eine Arbeit hätte, die mich überhaupt nicht stresst, dann wäre alles toll. Ja, ist die Frage, gibt es so eine Arbeit? Nee. Wäre dann alles toll? Nee. Also von daher, ja. Manchmal denkt man sich auch dann so, ich sag mal, Wolkenschlösser. In der Hoffnung, dass dann, aber dann hätte man trotzdem noch ADHS und dann wäre es trotzdem noch schwierig und dann ist es trotzdem noch wichtig, im Hier und Jetzt zu gucken, wie kann ich im Hier und Jetzt mit mir umgehen, damit es mir besser geht. Mhm. Und nicht überlegen und dann sagen, ja, aber wenn ich das und das hätte, ja, da denke ich dann immer so, wäre Fahrradkette, wie Lothar Matthäus mal so schön gesagt hat. Ja. So, und in diesem Sinne
ja,
verabschieden wir uns.
Stunde ist gleich vorbei.
Genau.
Ja. Und nach wie vor gilt, bitte erzählt uns doch.
Bitte
erzählt uns doch, worüber wir noch sprechen können.
Bitte.
Was ihr thematisieren könnt, was ihr scheiße findet, was ihr gut findet.
Vor allem, was ihr gut findet. Wie gesagt, die Saskia braucht immer so ein bisschen Kopftätscheln. Aber gerne auch Kritik, damit kann ich auch umgehen.
Ja, ach komm, ich habe dir doch gerade erzählt, dass dem Jojo gestern wieder gesagt wurde, dass irgendjemand uns abfeiert für den Podcast, er sich aber dummerweise wegen alkoholischen Getränken zur Karnevalszeit nicht mehr daran erinnern kann, wer das gewesen ist. Aber ist auch nicht schlimm.
Aber danke dafür.
Ja, genau. Die Tatsache, dass es so war, ist auch schon völlig in Ordnung.
Genau.
Gut. So, dann bis in 14 Tagen.
Genau, jetzt wieder regelmäßig. Macht's gut.
Sagen wir mal so, ne?
Wenn keiner krank wird.